Herzlich willkommen zu Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Es ist wieder Montag, es ist wieder Zeit für einen Becher Kaffee und für die Bibel. Oder womit startet man in Essen so den Bibelabend, Simon?
Ich weiß ja nicht, was man in Essen macht, aber in Brandenburg startet man den Abend mit einem guten Bierchen. Ja. Und ich habe deswegen heute ein alkoholfreies Erdinger Weizen dabei.
Okay, dieser Blog und dieser Podcast arbeitet völlig ohne Produktplatzierung. Wir kriegen dafür nicht mal Geld. Alles klar. Gut, lass uns mal lieber schnell zur Bibel springen, nicht, dass wir noch mehr Markennamen selektiv in den Raum posten.
Ja, man muss ja auch mal die guten Produkte auch bewerben. Ja? Wollte ich ja so, ehrlich. Leute, alkoholfreies Bier, Erdinger Weizen, super.
Gut, vielen Dank, Simon. Es ist immer gut, gleich mit einem Werbeblock zu starten.
Wir reden über die Bibel, Lukas.
Ach.
Heute. Ja.
Ich muss die Kurve kriegen, dass du gleich Produktplatzierung... Wer denkt, dass du gleich Produktplatzierung machst? Okay, egal. Letzte Woche waren wir in der Wüste unterwegs mit Johannes und noch viel mehr mit Jesus, der auf einmal am Jordan auftauchte und kurze Zeit später mit den Tieren und dem Satan in der Wüste zu kämpfen hatte. Wir haben uns angeguckt, wie Jesus gestartet ist an dem größten Ort, den sich die Welt für Gottes Wiederkunft vorstellen konnte, in Buko.
Ja.
Wenn du dich erinnerst,
Buko, Simon. Ist ein schöner Ort. Ich erinnere mich sehr gut an Buko.
Also nochmal ein Gruß an dieser Stelle an all unsere Bukoer Zuhörer. Und wenn du jetzt gerade nicht weißt, was das mit Buko auf sich hat, dann klick doch einfach in Folge 2 von Offenbart, wo wir diesen kleinen Ort etwas entdeckt haben. Jesus ist jetzt auf dem Plan, es geht los. Und wie geht's dann weiter? Wo geht Jesus hin? Was hat er vor? Wir haben mit einem Cliffhanger geendet und heute gucken wir, wo Jesus hin will und mit welchen Leuten er sich umgibt. Der Text, den wir heute lesen wollen, der steht in Markus 1, die Verse 16 bis 22. Wenn du das Ganze ein bisschen besser nachvollziehen möchtest, dann klick doch einfach auf unserer Seite offenbartcast.de unter dem Beitrag auf den Link zum Bibeltext. Da kannst du ihn dir in aller Ruhe nochmal nachlesen. Und bei einem Podcast kann man auch mal auf Stopp drücken, wenn es mal ein bisschen zu unübersichtlich geworden ist. Also, los geht's. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen. Denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und gingen fort, ihm nach. Und sie gingen hinein nach Kapernaum. Und alsbald am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten.
Ja, Jesus. Lukas. Ja.
Markus, Matthäus, Jesus, Lukas.
Du, genau. Icke. Oh, ich komme auch da ganz vor am Anfang vor. Nee, aber so, Lukas, ne, muss man ja sagen, wenn man das so anfängt zu lesen, ne? So, Jesus, der Anarchist der Antike.
Ja, ich bin gespannt.
Ja, ja, also muss man sich ja mal geben, ne? Da hast du ja, er kommt halt überall hin und zerpflückt einfach alles, ja? Die ganze Geschichte ist ja total gespickt von Dingen, wie er einfach einmal alles auf den Kopf stellt. Und das ist ja eigentlich total unangenehm. Also wenn man so über Jesus nachdenkt, ne? Dann ist ja immer so alles kuschelig und nett, aber der Typ da, der macht einfach alles kaputt, wo er hingeht. Oder wie siehst du das?
Ja, sag doch mal, was macht er denn kaputt?
Ja, was macht er denn kaputt? Ja, also, also ich finde, das beste oder das schönste Beispiel ist, da haben wir ja den Simon, ja, der da ja gerade mit seinen Kollegen quasi fischt Und man muss sich ja mal was Folgendes vorstellen. Der Simon, ja, der hat also ein eigenes Boot. Zumindest muss man mal davon ausgehen, weil er fährt ja raus und so. Und wie wir auch später dann mal irgendwann auch noch erfahren, der ist ja jetzt auch nicht irgend so ein kleiner Bursch, ja, sondern ist halt ein erwachsener Mann. Der hat eine Firma, der hat ein Boot, der hat ein Haus, eine Frau und alles. Ja. Und dann kommt Jesus an und sagt, ey du, komm mal mit. Und er sagt so, klar, ich schmeiß meine ganze Firma hin, alle dein Marsch und bin weg. Ja, und das ist richtig, eine richtige Keule. Und da muss man sich echt die Frage stellen, was ist denn der Jesus krass für ein krasser Typ so, oder? Also, die Leute müssen auf jeden Fall ziemlich fasziniert von ihm gewesen sein. Und nichtsdestotrotz stellt er das ganze Ding auf den Kopf. Eine ganze Firma mit einem Satz, bam. Geile Nummer, aber trotzdem ein bisschen heftig.
Also ich sehe, du hast Lukas 5 schon mal gelesen.
Lukas 5, ja, ich habe Lukas 5 schon mal gelesen. Lukas 1.
Genau. Lukas 5. Bei Lukas 5 steht nämlich die Story mit dem Boot. Da wird beschrieben, dass Jesus am Wasser predigt und Petrus und seine Leute die ganze Nacht lang nichts gefangen haben und Jesus dann sagt, werft doch nochmal eure Netze aus. Und alle so, schon wieder? Es wird die ganze Nacht nichts gefangen, übermüdet. Und jetzt kommt noch dieser Prediger da an, der diese volllabert irgendwie, gerade ausgerechnet hier, wo sie fischen müssen. Und machen sie es nochmal und dann finden sie auf einmal so viele Fische, dass die Netze zerreißen. Und dann sagt Jesus in der Story von Lukas, komm mit mir. Ja, pack deine Sachen zusammen.
Genau. Nun steht es ja hier nicht drin.
Ach.
Ja. Warum denn eigentlich? Was haben wir letztes Mal festgehalten? Das Markus-Evangelium ist sehr kurz und hält sich spärlich hält sich nicht mit Informationen lange auf, ja, sondern spickt einfach. So wie jetzt. Und trotzdem, der Anarchist der Antike, ich bleibe dabei, Lukas, du musst mich von was anderem überzeugen.
Ich habe gar nicht versucht, dagegen zu argumentieren, aber ich finde es gut, dass wir ein bisschen jetzt gerade den Text so ein bisschen nachzeichnen und feststellen, das kann nicht ganz so kurz gewesen sein, wie die Nummer hier ist, oder? Also Jesus geht am Galiläischen Meer entlang, okay, gut, das ist eigentlich kein Meer, das ist ein großer See, das ist so typisch Markus, also er schreibt immer das Galiläische Meer, für ihn das ist irgendwie das Meer, vielleicht für Wüstenbewohner, ja, hatten wir letzte Woche ja, die Wüste, wer dann mal an das Galiläische Meer kommt, an den See Genezareth, der wird wahrscheinlich das für ein Meer halten. Also, Jesus geht da einfach entlang, macht so einen kleinen Strandspaziergang und dann sieht er Simon und Andreas. Und Andreas ist so voll der Held, ne? Weißt du? Er wird so präsentiert als Simons Bruder. Ich habe auch einen jüngeren Bruder und ich kenne das ganz gut, dass Leute dann ihn für meinen Bruder halten. Oder was seltener vorkommt, mich für seinen Bruder. Aber man geht immer von dem aus, den man schon kennt, ne? Und in der Zeit, in der der Text spielt, ist dann klar, Andreas muss jünger sein. Also, man könnte auch sagen, Simon und sein kleiner Bruder warfen ihre Netze aus. Es ist ein bisschen netter, dass man noch sagt, dass der andere Andreas heißt. Okay, hier steht nicht, wo sie ihre Netze ins Meer werfen, hatten wir gerade. Es ist ein bisschen ungenau, sie werfen ihre Netze ins Meer. Wahrscheinlich waren sie im Boot, wenn man die Geschichte von Lukas 5 liest, dann ist das offensichtlich so. Und ich finde es immer schön bei Markus, wie der da schreibt, denn sie waren Fischer.
Ja, das könnte auch dem einen oder anderen im Zweifel entgehen. Warum werfen sie Netze ins Meer? Was könnte man noch machen? Netze ins Meer?
Die Umwelt verschmutzen zum Beispiel.
Ja, stimmt.
Sie könnten ein illegales Müllunternehmen führen.
Richtig. Und das, um das sozusagen auszuschließen, dann denkt sich der Autor von Markus, naja, dann sagen wir mal noch, die waren Fischer. Dann ist,
ja, also daran kann man mal sehen, dass die Bibel wirklich inspiriert von Gott ist, weil sonst würden Menschen, die in Neapel wohnen, wo der Müll überall am Strand liegt, würden die Bibel einfach nicht verstehen können.
Oder sie wären total unterwegs im Namen des Herrn. Ja.
So. Okay, sieh mal, du musst jetzt auch lachen, weil sonst denken die Leute, wir meinen das ernst.
Ach, ja, und dann geht sie ja weiter, ne? Und das ist ja auch schon wieder so großartig. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und das ist ja auch schon wieder so richtig großartig. Also ist ja auch so null Vorgeschichte, ja? Also, das muss man sich mal vorstellen, kommt so ein Typ den Strand runtergelaufen, ne? So. Und ein bisschen besser angezogen als ein Kamelhahn und wahrscheinlich sind seine Haare noch nass, zumindest laut Geschichte. Nee, der kommt ja gerade aus der Wüste. Naja, und jedenfalls läuft er da so den Strand runter und sagt so, ey, ihr da, kommt mal mit. Und dann ist das auch klar. Und da gehe ich schon wieder total kaputt dran. Ja, das ist doch total irre. Aber genau das ist nämlich der Punkt. Das Markus-Evangelium erzählt halt so die Geschichte nicht. So läuft das einfach nicht.
Also ich glaube ja, da kommt noch ein bisschen, ist noch ein bisschen mehr dazu zu sagen, als nur, sie waren voll die krassen Glaubenshelden und haben Jesus einfach so vertraut. Das ist wahrscheinlich so die Story, wie man sie gut kennt, so aus vielen Predigten oder Jesus-Bibel-Stories oder irgendwelchen Bildergeschichten oder sowas. Aber ich glaube, da steckt noch mehr drin. Aber da kommen wir gleich noch hin. Simon, lass uns noch kurz hier bleiben. Jesus sagt, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Wenn ich das zu dir sagen würde, was würdest du denn denken?
Hä? Was willst du von mir? Ja, okay. Also tatsächlich ist mir das nicht so richtig klar. Ne? Man denkt sich auch so, warum denn jetzt Menschen fischen? Das ist ja, was soll denn der Scheiß?
Simon, was kannst du denn eigentlich gut?
Icke. Boah, also ich glaube, dass ich ganz gut Musik machen kann und wenn ich sie dann mache. Und ich glaube, ich bin auch ganz gut da drin, Sport zu treiben. So. Da deine Steilvorlage. Okay.
Gut, dann könnte es ja sein, dass da steht, als Jesus aber an der Festivalbühne vorbeikam, sah er Simon und seinen kleinen Bruder. Gut, du bist jetzt der Jüngste von dreien. Naja, nehmen wir an, Simon hätte noch einen kleineren Bruder.
Yay.
Auf der Bühne sitzen, wie sie einen Song auf ihren Gitarren spielten. Denn sie waren Gitarristen. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenspielern machen, zu Leuten, die auf Menschen spielen. Oder als Jesus aber am McFit vorbeikam, sah er Simon und seinen kleinen Bruder XY, wie sie ihren Bizeps trainierten. Denn sie waren Pumper. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschentrainern machen.
Bäm. Geil, ja.
Würde dich das ansprechen?
Total. Ich würde sofort sagen, geil, du willst mir einen Trainerjob geben, den nehme ich sofort.
Also, ne, vielleicht ist es so, dass Petrus heißt er ja noch gar nicht, dass Simon und Andreas an der Stelle denken, boah, was für eine Herausforderung er uns da geben will. Aber irgendwie so richtig sinnvoll kann ich das immer noch nicht richtig erklären, weil aus unserer heutigen Zeit zumindest gedacht, klingt Menschenfischer doch schon ein bisschen arg übel, oder? Also, die Menschen aus dem Wasser ziehen und dann irgendwie so auf die Halde legen, bis sie nicht mehr atmen. Also wenn man das Bild wirklich ganz ernst nimmt, dann kriegt man hier so ein bisschen Probleme, oder?
Ja, ich kriege ziemlich arge Probleme. Also ehrlich gesagt macht das überhaupt keinen Sinn. Jetzt nehmen wir mal richtig mal Butter bei die Fische, ja, und die Netze auch. Es macht keinen Sinn. Es kann keine Sau verstehen. Und wer das behauptet, der hat sich einfach noch nicht die Frage gestellt, was da überhaupt mit dir meint. Das ich verstehe, ehrlich gesagt, nicht.
Das ist gut, weil dann kann ich dir die Antwort sagen.
Oh. Der Lockers. Ja, vielen Dank. Ja, gib mal.
Ja,
komm mal rein.
Ja, richtig. Also ich verstehe das so. Das Meer ist in der Antike und gerade im Judentum dieser Zeit der Ort, an dem die Gefahr lauert, an dem das taucht häufig in Vorstellungen von der Unterwelt auf. Ja, das Meer, in dem die Ungeheuer hin und her schwimmen und die Menschen im Tode schlummern in dem Meer. Am Ende der Bibel in der Offenbarung taucht auch so ein Feuersee auf, in den der Satan gestoßen wird. Ja, da wird das Böse vernichtet und darin geht alles unter. Und wenn wir irgendwie eine Chance sehen wollen, die Fische mal positiv als Bild für einen Menschen zu deuten, dann wäre das. Dass also Simon und Andreas jetzt als Bruderteam zusammen anfangen sollen, Leute aus dieser dunklen Ecke, aus diesem Tod, aus der Verlorenheit rauszuziehen. So, und dann ist das Bild nämlich genau gedreht. Dann sind es keine stinkenden, nach Luft schnappenden Fische, die jetzt gleich vergehen, die gleich sterben und gegessen werden, sondern es passiert genau andersrum. Ja, die Menschen, die sich vielleicht bisher ganz wohl gefühlt haben in ihrem Meer, in den Dingen, die nicht gut sind, die werden da rausgerettet und können auf einmal an Land atmen und richtig leben. So, also so würde ich es verstehen. Und dann macht das Ganze für mich einfach auf der Bildebene extrem viel Sinn.
Ja, meinst du denn, dass das in der Antike auch so gesehen wurde?
Weiß ich nicht, Simon. Ich finde, die Frage ist immer, inwieweit gibt die Bibel das so vor, das so zu verstehen? Menschenfischer ist eine Metapher, ist eine Zusammensetzung aus zwei Sachen, die sonst nicht zusammengehören. Und wir müssen irgendwie damit umgehen und interpretieren. Und was wichtig ist, glaube ich, dass man nie einfach seine Interpretation als das Absolute setzt und sagt, so ist es, wenn man an der Stelle unsicher ist, wenn es so unklare Worte gibt, wo man nicht genau weiß, wie ist es gemeint. Und wenn man aber gleichzeitig trotzdem natürlich versucht, es zu verstehen. Und das wäre eher so eine allegorische Auslegung. Das heißt, wir deuten irgendwie die Aussage auf das Bild hin, was dahinter steht, und überlegen, wie man das bildlich verstehen kann. Und ich finde, das macht absolut Sinn, weil klar, auf der untersten Ebene, was Jesus da sagen will, ist irgendwie, ich will jetzt, dass ihr startet und losgeht und Menschen an Land zieht. So. Nur, wie gehen wir jetzt damit um mit dieser Information? Ja, also zum einen erklärt es nicht, warum Simon und Andreas jetzt losziehen. Zum anderen erklärt es nicht, warum es positiv sein soll, dass sie Menschenfischer werden und warum nicht alle anderen Leute denken sollten, die wollen uns irgendwie für sich gewinnen. Ja, so wie man die Fische aus dem Meer zieht, um sie dann zu verkaufen, wollen wir jetzt die Menschen an Land ziehen. Das ist ja auch ein Vorurteil gegenüber Kirche. Und ich glaube, wenn man diese allegorische Deutung macht, diese Deutung, dass das Meer der Tod ist und die Menschen daraus gerettet werden und im Gegenteil zum Fisch dann erst leben, dann ist das, glaube ich, einfach hilfreich.
Ja, also das kann schon sein, aber also das sind einfach diese Sachen, da komme ich einfach nicht richtig ran. Es tut mir leid. Aber man kann ja mal einfach ein bisschen weitergehen. Ja?
Jesus geht auch weiter. Jesus geht weiter entlang am Galiläischen Meer.
Ja, man muss sich vorstellen, er geht jetzt quasi 100 Meter weiter. So stellt man sich das, also stelle ich mir das vor. Ja? Und dann sieht er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder. Also wir sehen hier also einen Jakobus und wir sehen einen Zebedäus und einen Bruder. Ja, und quasi ist wahrscheinlich, was würdest du sagen, Johannes, diesmal wieder der Kleine?
Ja, würde ich sagen, ne?
Und ja. Dann kommt also Jesus an und sagt so, hey Jungs, und vielleicht wiederholt er den Satz, ja, wollt ihr mit mir Menschen fischen? Und dann sagt er, dann sagen die gar nichts, sondern gehen einfach los und der Vater sitzt mit seinen Tagelöhnern betröppelt dann im Boot. Schon wieder eine Firma kaputt gemacht. Danke, Jesus. Ja, super. Das ist ja schön. Weißt du, und an der Stelle kann man die Geschichte dann auch beenden und denkt sich so, danke, Jesus, du bist der Anarchist der Antike.
Genau, also wir hatten gerade, dass Simon und Andreas ihre Netze verlassen und nicht mehr weiterfischen. Also sie hören einfach direkt auf mit der Aufgabe, die sie gerade haben. Bevor man jetzt sagt, so, Jesus, der Anarchist, der haut hier alles um, kann man erstmal feststellen, er unterbricht sie bei dem, was sie eigentlich gerade tun und was ihnen liegt und sagt ihnen was anderes, was ihnen vielleicht auch liegen wird. Und an dieser Stelle jetzt unterbricht er den Jakobus und Johannes mit seinem Vater und Co. Gerade dabei, wie sie sich vorbereiten auf das, was sie professionell tun. Also sie flicken ihre Netze. So, und auch in der Situation sind sie bereit, ihm zu folgen. Ich weiß nicht, ich bin so ein Typ, ich kann mich immer schwer darauf einstellen, jetzt was anderes zu machen, wenn ich mir was vorgenommen habe. Das kennt meine Frau nur zu gut. Bin ich immer sehr unflexibel. Aber die sagen halt, okay, genug gefischt, Netze beiseite, auf geht's.
Ja, meinst du denn, die kannten den vielleicht schon? Also ich frage mich das jetzt dann doch mal so. Vielleicht war Jesus ja dann schon irgendwie bekannt oder... Vielleicht waren sie ja auch gerade zufällig ein paar Stunden vorher am Jordan und haben irgendwie gesehen, Mann, der Typ da, der ist ja richtig krass und jetzt ist er hier und sagt, kommt mal mit. Ist natürlich eine Hypothese.
Ja, sehr hypothetisch, aber wenn man diese Story von Lukas 5 dazu nimmt, dann wäre es so, dass Jesus ihnen schon mal begegnet ist. Ja? Mhm. Dass die Geschichte ein bisschen länger ist, dass er ein bisschen früher kommt als einfach nur vorbei, sondern erstmal mit ihnen diese Story macht und diese ganzen Fische, die sie aus dem Wasser holen lässt. Und das dann als Bild verwendet. Und dann ist das Ganze ein bisschen nachvollziehbarer. Und ist eine meiner Lieblingsgeschichten, wie das sich dann wiederholt im Johannesevangelium, ich glaube Kapitel 21 ganz am Ende, steht Jesus, als er eigentlich tot ist und sie aufgehört haben, als Jünger in Jerusalem rumzuhängen, auf einmal am Ufer, ja, nach einer Nacht, wo sie wieder nichts gefangen haben. Und sie denken, er ist tot und er steht da und lädt sie dann zum Frühstück ein, so zu so einem Barbecue am Strand. Und das finde ich eine der schönsten Bibelstellen. Deswegen lest, wenn ihr das gerade hört, einfach mal Johannes Kapitel 21 nach und Lukas 5 oder erst Lukas 5 und dann Johannes 21. Und das ist eine super Story. Das gesagt, glaube ich, ist es aber hilfreich, jetzt weiter zu gucken, was dann passiert. Ja, also du hast gesagt, Jesus, der Anarchist, zerstörte die Firma. Die Unterstellung, die du damit natürlich machst, ist, dass die jetzt abhauen und nie wieder gesehen wurden. Und was taten sie? Simon, was taten Sie?
Sie gingen nach Kapernaum. Also das ist ja ganz wichtig. Nicht Jesus ging nach Kapernaum, sondern Sie. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wen interessiert denn der Quatsch? Naja, es suggeriert so ein bisschen, dass halt erstmal die irgendwie das zusammen machen, zusammen erleben. Und dann steht aber dann, und alsbald am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Was mir persönlich immer so ein bisschen auffällt, gerade bei dem Ding hier, ganz oft steht hier alsbald. Ja. Alsbald ist für mich so ein bisschen immer wie dieses und dann, so sehe ich das so ein bisschen, ist so eine Geschichtserzählung, ist technisch ein bisschen hässlich. Aber das Wichtige ist daran, dass es hier mal ausnahmsweise mal eine Chronologie darstellen möchte. Und wenn du einen als und alsbald liest, dann hängt das tatsächlich mal zusammen und hat tatsächlich einen Kontext, wo Sachen sich aufeinander aufbauen. Und das ist ziemlich wichtig, wenn man ja so die Geschichte hier liest.
Im Zentrum steht ja auf jeden Fall, sie haben halt nicht gesagt, okay, lasst uns am Schabbat alle in die Synagoge gehen, wahrscheinlich gehen sie sowieso, sondern Jesus geht jetzt mal los. Und was ich gerade eben meinte mit der Frage nach der Anarchie, ja, sie gehen jetzt halt nicht irgendwie nach Jerusalem oder so eine Weltreise für die damalige Zeit, sondern sie gehen halt nach Kapernaum.
Und das ist dann so weit wie so ein Mögelin.
Genau, für alle aus Mögelin, die können das bestimmt nachvollziehen und alle anderen denken sich wahrscheinlich Buko.
Ja. Mögelin ist, glaube ich, die Steigerung von Buko. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde das jetzt mal behaupten.
Okay, wir würden uns sehr freuen, wenn Leute, die sich da besser auskennen, in den Kommentaren dazu geografische Erklärungen und Nachträge machen. Auf jeden Fall gehen sie nach Kapernaum oder Mögelin. Auf jeden Fall ist es eine Stadt am See Genezareth, ja. Es ist immer noch am selben See, auch wenn der ziemlich groß auf Markus wirkt. Aber sie gehen nach Kapernaum in so ein Dorf, ja. Und in dem Dorf wohnt die Schwiegermutter von Simon. Sie sind nicht aus der Welt. Ja, ihre Firma ist da noch. Was sie tatsächlich tun, ist, sie lassen ihr Arbeitsgerät, das bestimmt für sie sehr wertvoll und teuer ist, zurück. Oder ihren Vater und die Tagelöhner alleine. Das wird für die Familie bestimmt nicht toll gewesen sein. Aber sie gehen noch nicht irgendwo ganz anders hin. Sie bleiben erstmal in ihrem Kontext. Ich glaube, vielleicht, wenn wir es mal ein bisschen auf heute übertragen, ja, manche Leute haben die Vorstellung, wenn Gott sie gebrauchen will für irgendetwas, wenn sie sagen, ich will Gott nachfolgen, so wie die Jünger, dann ist es dieses Bam, Schnips, ich muss woanders hin, ich muss nach Afrika gehen und Leuten helfen und Malaria ertragen und was auch immer. Es gibt Leute, die machen das und für die ist das genau der richtige Weg. Aber das macht Jesus ja einfach nicht. Er sagt halt nicht, okay, jetzt verlasst alles und wir gehen nach Jerusalem oder wir gehen nach Bethlehem oder wir reisen nach Syrien oder nach Ägypten. Das macht er überhaupt nicht, sondern er bleibt mit ihnen erstmal in ihrer kleinen Gegend da.
Und was auch richtig gut ist, ja, er geht halt auch nicht mit der bekannten Holzkiste auf den Markt und sagt, kehrt um, Sünder, sondern er geht halt in die nächste Kirche, ne? Und auch
Peter, vielen Dank für die Übersetzung.
Ja, aber er geht halt auf jeden Fall auch in die nächste, also Synagoge. Und das ist halt irgendwie total relevant, ja? Wenn man sich so ein bisschen überlegt, die frisch Bekehrten, die dann plötzlich jeden in der Öffentlichkeit, wenn sie besonders Erweckte sind, ja, in der Öffentlichkeit plötzlich bedrängen, hat Jesus auch nicht gemacht.
Ja, genau. Jesus geht erstmal dahin, wo die Leute tatsächlich schon glauben, in die Synagoge, in die Zusammenkunft. Jesus hat nicht das Christentum gegründet, sondern Jesus hat Jünger berufen. Jesus hat Menschen berufen, mit ihm mitzugehen. Und das hat er erstmal da gemacht, wo schon Menschen waren, die was von Gott wissen wollten.
Absolut, ja.
Tja, und was passiert in der Synagoge?
Er stellt sich hin und predigt. Und predigt halt so ein bisschen krass. Jetzt steht da, sie entsetzen sich über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht. Weißt du, auch da an der Stelle, wir wissen wieder nicht genau, was er gemacht hat. Das ist so ein bisschen wie wir nicht wissen, warum jetzt die Jungs da tatsächlich mitgekommen sind vom Wasser. Natürlich mit deiner Allegorie, ganz toll, aber wir wissen es halt nicht genau. Und auch an der Stelle wissen wir nicht, was er gesagt hat. Und das ist auch übrigens ziemlich wichtig. Auch an der Stelle möchte das Markus-Evangelium oder der Autor, dass ihm gar nicht... Darum geht es ihnen nicht, sondern es geht nur darum zu sagen, dieser Typ ist halt glaubwürdig und er ist halt einzigartig dadurch, dass er halt da hinkommt und es schafft, den Laden so aufzumischen, dass die Leute da völlig vom Stuhl fallen. Und das heißt, wir sollen uns halt nicht ein zwangsläufiges Beispiel dran nehmen, sondern was er da sagt, sondern nur, dass er was sagt.
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass er das sagt, womit dieser Abschnitt beginnt. Letzte Woche hatten wir das, den Schluss von unserer letzten Folge 1,15. Jesus sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße oder auch kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er das auch gesagt hat, in ein bisschen längerer Form in der Synagogenpredigt. Aber du hast recht, da steht, sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten.
Ja, was sind denn die Schriftgelehrten in diesem Fall, Lukas?
Ja, also das ist ja in dem Kontext der Synagoge so, dass da einfach die Schriftgelehrten lehren und predigen. Und erstmal kann man festhalten, er macht es irgendwie anders als sie. Was heißt denn Vollmacht?
Ja, also, habe ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht, Lukas. Vollmacht. Also ich würde mal sagen, Vollmacht ist vor allem, dass die Leute, die das hören, besonders berührt werden von dieser Aussage. Jetzt nicht, dass sie zwangsläufig alle gleich weinen und dahin kommen, aber dass sie auf jeden Fall erkennen, das, was er da sagt, ist total wahr und es hat was mit ihrem Leben zu tun. Und das ist halt nicht nur so ein warmer Spruch, der irgendwie für die Woche gut ist, so, ne? Wie man sich so den Pfarrer vorstellt, der dann am Ende in seiner völlig undurchdringlichen Predigt noch die Hände hebt und sagt, und der Wille Gottes, das ist höher ist als alle Vernunft, wo man dann am Ende sagt, ja, danke Pfarrer, sondern das haut hier halt richtig rein und das ist halt wohl das Problem mit den Schriftgelehrten gewesen. Also nichts gegen die Pfarrer unserer Zeit, gibt auch einen Haufen guter Leute.
Genau, aber trotzdem, also ich finde es immer, es ist ein bisschen zu einfach, dann einfach so Schwung zu holen und zu sagen, naja, die Schriftgelehrten hatten es halt nicht drauf, so, sondern Jesus hat es einfach drauf, ja. Und die Frage ist, an wem man sich orientiert, auch in Zukunft, ja. Also ich würde immer sagen, ich identifiziere mich lieber mit den Schriftgelehrten, die es nicht drauf haben und denke, mein Ziel ist Jesus. Ich würde gerne, na klar, irgendwie mit Vollmacht reden, in dem Sinne, dass das, was ich sage, irgendwas bewirkt und dass es die Herzen der Leute erreicht. Aber ich habe es ja letztlich nicht in der Hand, ja. Und mein Vorgehen wird häufig eher wie das in Anführungszeichen der Schriftgelehrten sein, die ja kluge Leute sind, die ja deswegen auch anerkannt sind und die in der Synagoge eine unglaublich wichtige Rolle haben. Und ja, in diesem Verhältnis sehe ich mich immer, ne? Also einerseits, ich studiere Theologie, ich will mehr wissen über Gott und über die Menschen, die von Gott erzählt haben. Und über den Glauben und wie man das heute erzählen kann. Und gleichzeitig weiß ich, dass das, was ich darüber sage, nur dann zum Ziel kommt, wenn Gott es möglich macht. So. In Jesus kann man einfach sehen, was Gott damit wirken kann. Ja, Jesus hat gezeigt, wie eine Predigt auch sein könnte.
Ja, aber man muss sich ja auch mal vor Augen halten, dass die sich halt entsetzen. Ne? Das ist jetzt auch nicht so richtig eine tolle Geschichte. Also, das ist ja genau der Punkt, was man dann sagt, wenn man sich das so vorstellt, dann denkt man sich so, oh, da kommt der krasse Jesus, ja, und reißt sein Hemd auf und dann steht da ein dickes J in so einem gelben Symbol drin und reißt die alle um und alle sagen, oh, du bist total geil, wir kommen mit. Sondern das ist eher so eine Vollkatastrophe, dass sie sich halt denken, boah, Alter, was für ein Arsch. Also bestimmt wird es auch Leute gegeben haben, die das gut fanden so. Aber jeder, der mal eine Predigt gehalten hat, wo er mal wirklich gesagt hat, ich sag jetzt mal hier auch richtig ungeschönt den ganzen Schmand, der da irgendwo in der Gemeinde ist und hau den mal voll auf den Tisch drauf, der wird halt wissen, wie sich das anfühlt, wenn man dann das Echo bekommt. Und das ist halt gar nicht so geil. Aber genau das ist, was Jesus tut.
Ja, sie entsetzten sich. Man kann auch sagen, sie erstaunten sehr. Also sie waren einfach baff und haben wahrscheinlich sowas gesagt wie, krass, Alter, wie geht er denn ab? So, es ist einfach, Jesus ist einfach irgendwie anders drauf gewesen als das, was sie bisher kannten. So viel kann man, glaube ich, festhalten.
Ja.
Ja, wie auch immer wir das jetzt beurteilen, es geht in jedem Fall darum, dass Jesus irgendwie auf besondere Weise auf die Menschen gewirkt hat. Und das kann für uns vielleicht Ansporn sein oder Herausforderung oder einfach eine Beobachtung, dass Jesus irgendwie anders drauf ist als andere. Aber es wird über dem Markus-Evangelium stehen. Alles, was wir jetzt lesen, geht davon aus, dass Jesus anders ist als die anderen. Dass er eine besondere Kraft hat, dass er besonders predigen kann. Tja, wäre, glaube ich, ganz schön, zu diesem Team dazuzugehören.
Ich weiß nicht. Also wäre bestimmt super. Aber irgendwie wäre das voll anstrengend. Also ich glaube, man soll sich mal nicht vormachen, dass das ein großer Halligalli-Spaß ist.
Das werden wir sehen. Dafür lesen wir das Markus-Evangelium. Nächste Woche geht's genau hier an dieser Stelle weiter in der Synagoge. Wir erfahren, was dann passiert. als Jesus mit seiner Predigt zu Ende ist.
Ja, Leute, ganz toll, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit uns quasi diese Bibel erkundet. Auch ganz wichtig für alle, die es noch nicht ganz auf dem Schirm haben, ihr könnt Kommentare schreiben unten drunter. Ihr könnt sagen, ja, aber ich sehe das anders. Oder, hey, voll geil. Irgendwelche Dinge, die uns irgendwie helfen, diesen Podcast besser zu machen oder uns einfach bestätigen in der Arbeit, die wir da tun. Ihr findet uns natürlich aber auch auf Facebook unter Offenbartcast. Wenn ihr das so bei Facebook eingibt, dann findet ihr uns und da könnt ihr natürlich auch Kommentare finden, es teilen mit anderen Leuten und dann sind wir bald auf der ganzen Welt bekannt, Lukas.
Genau, Offenbartcast startet gerade erst und ihr seid dabei. Das ist für uns eine große Freude und wir freuen uns darauf, euch nächste Woche wieder begrüßen zu können. Montag zur besten Podcast-Zeit mit Offenbart Folge 4.
Bis dann.
Bleibt bärtig.